SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die zweite von 30 Folgen des Romans Impussion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte von Olga Tokarczuk. Wir befinden uns im niederschlesischen Höhenluftkurort Görbersdorf, der zwischen Riesengebirge und Adlergebirge in der Nähe von Breslau liegt. Der charismatische Gründer des Kurorts, Dr. Hermann Bremer, ist längst tot und Görbersdorf haftet ein schon etwas verblichener Charme an, als im September 1913 Mieczysław Wojnicz, Student der Wasser- und Kanalisationsbautechnik aus Lemberg, dort eintrifft. Die Tuberkulose hat ihn erwischt und es geht ihm gar nicht gut. Er hofft auf Heilung in Görbersdorf wie all die anderen mehr oder weniger schwer Erkrankten und nimmt Logis im Gästehaus für Herren, das von Wilhelm Opitz geführt wird. Die erste Nacht hat er hinter sich, jetzt gibt es erstmal Frühstück. Eine verhuschte Frau serviert es ihm aufs Zimmer. Butter, Eier, Konfitüre, Brötchen, Schmalz, Radieschen. Mieczysław notiert es fein säuberlich in sein Notizbuch. Es liest Timo Weißschnur.
Nach dem Punkt klappte das Büchlein vernehmlich zu und Wojnicz verzehrte mit Appetit alles, was ihm auf dem Tablett gereicht worden war. Gestärkt nach der Mahlzeit erhob er sich. Das Plaid um Schultern und Rücken gelegt, ging er zu seinem Koffer, zog eine sorgfältig zusammengelegte Garnitur Unterwäsche heraus und machte sich daran, sich zu waschen. Als er sich sein Gesicht mit dem Handtuch abtrocknete, das durchdrungen war von dem im Gästehaus allgegenwärtigen Geruch der Nadelbäume, stand ihm plötzlich wie lebendig das Bild seines Elternhauses auf dem Land vor Augen. Mit der Wäsche, die auf dem Dachboden trocknete, wohin Glyceria sie an Regentagen in Eimern trug. Der Dachboden, so voller Staub, und der Blick aus den Fenstern, die Ochsenaugen hießen. Die Felder, der kleine Park und der herbe Geruch der modernden Tomaten und Maisstängel und des Bohnenstrohs, dessen Reste sich noch um die Stangen wandten. Und nach dem Gesetz einer Synästhesie, die nicht bis ins Letzte zu durchschauen war, übertrug sich das Bild auf die körperliche Wahrnehmung. Die raue Kleidung, ein steifer Kragen, die scharfen Bügelfalten der frisch geplätteten Hose, der Druck eines harten Ledergürtels. Und eben dort, auf jenem Dachboden, hatte er sich, wann immer er alleine und für Momente entlassen gewesen war aus dem väterlichen Erziehungsdrill, nackt ausgezogen und in ein Satin-Tischtuch gehüllt. Und die weichen Fransen, mit denen es gesäumt war, hatten so herrlich seine Schenkel und Waden gestreichelt. Wie wunderbar wäre es, so hatte er damals gedacht, wenn die Menschen, wie die alten Griechen, ein Tischtuch-Chiton tragen würden. Heute jedoch, da er sich an die Satin-Toga von damals erinnert, kleidet er sich weiter an und freut sich, dass er erholt und wieder bei Kräften ist. Wir sehen, wie die Kleidung Schicht um Schicht seinen schlanken Körper bedeckt, bis seine Gestalt, nun gänzlich verschieden von der gestrigen, die mit gelblichem Gesicht von Hustenstößen geschüttelt wurde, an der Tür steht, die Hand auf der Klinke, und sich mit geschlossenen Augen vorzustellen versucht, welchen Eindruck sie wohl machen würde auf jemanden, der sie eben jetzt sähe. Gut sieht er aus. Ein schlanker junger Mann mit blondem Haar und fein geschnittenen Gesichtszügen, in grauen, gestreiften Hosen und braunem Wolljackett. Und einen Moment später öffnet er mit entschlossenem Schwung die Tür. Nein, nein, wir sehen das durchaus nicht als Obsession an. Die Menschen sollten sich daran gewöhnen, dass sie beobachtet werden. Gegen 10 war es, als Wojnicz nach unten ging. Um diese Zeit sollte er sich zu Untersuchungen im Kurhaus einfinden. Der kleinen Fenster wegen, die zudem nur spärlich in die Wände eingelassen waren, herrschte im ganzen Haus ein Halbdämmer, nicht untypisch für die Architektur in Bergregionen. Ein ovaler Tisch mit einer dicken gemusterten Tischdecke, ein Kanapee und einige Sessel, an der Wand ein Klavier. Vereinzelte Fingertupfer auf dem glänzenden Deckel und ein Stapel vergilbter Noten zeugten davon, dass selten darauf gespielt wurde. Das kleine Regalbrett, das daneben an der Wand hing, quoll über von Büchern zur Region, zu den Skipisten in der Umgebung und allerlei Sehenswürdigkeiten. In der mächtigen Kredenz mit den Glastüren funkelte herrlich weiß ein Porzellanservice mit sentimentalen Szenen in Kobaltblau, Hirten und Schafe. »Gemütlich«, flüsterte Mieczysław für sich, und es erfreute ihn, dass er sich an das deutsche Wort erinnerte, das er besonders mochte. Dieses Wort fehlte in seiner Sprache. Wie sollte man es wiedergeben? »Przytulnie? Miło?« Und er musste wieder an die Worte Professor Sokołowskis denken, als dieser mit der Behandlung begonnen und seine liebe Not gehabt hatte mit Wojnitschens Apathie. Dass man dafür sorgen müsse, dass das Leben köstlich sei. Ja, dachte Wojnitsch, köstlich, das ist ein besseres Wort als gemütlich. Denn es bezog sich nicht nur auf den Raum, es meinte auch die Stimme eines Menschen, die Art, wie jemand sprach, sich in einen Sessel setzte, sich einen Foulard um den Hals band, artig wie die Anordnung von Gebäck auf einem Teller. Wojnitsch strich mit dem Finger über den weichen Plüsch in dunklem Oliv, der auf dem Tisch lag, und erst jetzt bemerkte er erschrocken den Mann, der in dem Sessel beim Fenster saß, eine schlanke Gestalt mit scharf geschnittenem Vogelgesicht, eine Drahtbrille auf der prominenten Nase. Eine Wolke aus Zigarettenrauch hüllte ihn ein. Wojnitschens Hand zuckte zurück, als wäre sie verbrüht worden, verbarg sich in der anderen. Der Mann, gleichfalls verlegen, in seiner Einsamkeit gestört worden zu sein, erhob sich und stellte sich in steifem Tonfall vor, auf Deutsch, mit einem schlesischen Akzent. »Walter Frommer, aus Breslau.« Langsam und deutlich sagte Wojnitsch seinen Vornamen, seinen Familiennamen, wohl in der Hoffnung, der andere würde es dadurch sofort behalten. Sie sprachen noch ein Weilchen, und Frommer ließ ihn wissen, dass er sich regelmäßig in Görbersdorf behandeln lasse. Jetzt sei er, mit Unterbrechungen, schon das dritte Jahr hier. Wenn er gelegentlich nach Breslau zurückkehre, verschlechtere sich sein Zustand unverzüglich wieder. »Wissen Sie, Breslau liegt am Wasser. Im Frühjahr hängen Schwärme von Mücken über den Häusern. Klein sind sie, aber ausnehmend giftig. Und die Menschen leiden an Rheumatismus. Im Sommer hält man es nicht aus, im Garten zu sitzen. Deshalb bleiben auch die Staatsbeamten immer nur für wenige Jahre und gehen dann in bessere Städte. Breslau ist eine vorläufige Bleibe.« Ein Ton der Trauer schwang in seiner Stimme, als hätte er Mitleid mit der Stadt. »Das Wasser ist schuld. Überall dringt es ein. Ich vertrage das nicht.« Er hustete. »Oh, sehen Sie, allein bei dem Gedanken überkommt mich das Husten.« Wojnitschens Blick glitt zum Fenster. Draußen ging gerade eine fröhliche Gesellschaft vorbei. Alle Augenblicke war Gelächter zu hören. Er dachte, dass diese Menschen auf Polnisch lachten, auch wenn er nicht wusste, wie er zu dieser Vermutung kam. Aus der Entfernung waren keine Worte zu vernehmen. »Haben Sie auch vor, ins Kurhaus umzuziehen?« fragte er Frommer. Die Frage, so dachte er, würde vielleicht ein kleines Lächeln im Gesicht seines Gegenübers auslösen, doch der nahm sie sehr ernst. »Gott behüte«, entrüstete er sich, »dort sind zu viele Leute. Dort sehen sie nichts. Nichts gibt es zu erfahren, nichts zu lernen. Ein Leben in der Menge ist schlimmer als Gefängnis.« Nun denn, Wojnitsch hatte bereits seine Meinung von Walter Frommer. Ein Kauz. Doch waren sie wohl beide von ähnlicher Schüchternheit, denn ein Weilchen standen sie einander noch gegenüber, in verlegenem Schweigen, und jeder wartete, dass der andere einen Satz der Höflichkeit sagen würde. Aus dieser Pattsituation befreite sie der Hausherr, Wilhelm Opitz. »Ich hoffe, ich störe die angeregte Konversation nicht«, sagte er, und Wojnitsch fragte sich, ob er sich einen Spaß erlaubte oder ob er tatsächlich so unaufmerksam war. Und schon hatte Opitz Wojnitsch mit kräftigem Griff untergefasst und führte ihn zum Ausgang. »Wenn Sie bitte entschuldigen, ich muss den jungen Mann dem scharfen Auge des Dr. Semperweis zuführen. Unser Gast ist hier in höchst beklagenswertem Zustand eingetroffen.« Frommer brummelte etwas Unverständliches, ging zu seinem Platz beim Fenster zurück und ließ sich in derselben Haltung nieder, in der er zuvor im Sessel gesessen hatte. Als wäre er in diesem Haus als qualmendes Möbelstück angestellt. Dr. Frommer ist ein wenig wunderlich, aber ein anständiger Mensch, wie alle in meinem Gästehaus«, sagte Opitz, als sie auf der Treppe vor dem Haus standen. Sein Dialekt klang in Wojnitschens Ohren immer angenehmer. »Mein Bursche wird Sie zu Dr. Semperweis bringen. Passen Sie auf, Leute aus dem Osten mag er nicht. Eigentlich mag er niemanden. Es ist bedauerlich, dass wir hier keinen vom Format eines Dr. Bremer mehr haben«, fügte er nachdenklich hinzu, als sie bei dem Brückchen standen. Wojnitsch sah, wie der Nebel seltsame Streifen bildete, die gleich Rauchfahnen in die Höhe stiegen. »Sie kennen Professor Sokołowski?« fragte er. Opitzens Gesicht erhellte und belebte sich. »Aber sicher, ich kannte ihn schon als Kind. Er war mit meinem Vater befreundet, der bei ihm gearbeitet hat. Wir alle sind im Umkreis von Kurhäusern tätig. Wie geht es ihm denn?« Nun, darüber war Wojnitsch nicht genauer im Bilde. Er wusste nur, dass Sokołowski in einer Warschauer Klinik arbeitete und dass er Vorlesungen in Lemberg hielt. Sein Vater hatte ihn zu einer Untersuchung bei dem Professor mitgenommen, als dieser eben dort in Lemberg weilte. Und dieser Konsultation war es zu verdanken, dass Wojnitsch sich jetzt hier befand. »Ist er immer noch so schlank?« fragte Opitz. »Schlank? Nein, Professor Sokołowski war nicht schlank. Er war ein stämmiger, korpulenter Mann.« Doch Wojnitsch musste die überraschende Frage auch nicht beantworten, denn aus den Nebelschwaden tauchte Raimund auf, der gestrige Fuhrmann, den Opitz auf besondere Weise begrüßte, mit einem leichten Schlag auf den Kopf. Der Junge nahm es als natürliche, freundliche Geste. Nun gingen sie zu zweit bachabwärts zur Mitte des Dorfes. Raimund kam mit Eifer ins Erzählen, doch war sein Dialekt so absonderlich, dass Wojnitsch nur wenig verstand. Interessiert betrachtete er die hübschen Häuser entlang des Weges, die Arbeiter, die die elektrische Leitung reparierten. Raimund fragte, ob Mieczysław wisse, was das sei, Elektrizität. Dann grüßten sie zwei ältere Frauen in weiten Röcken, die vor einem der Häuser auf einer Bank saßen. »Frau Weber und Frau Brecht«, sagte Raimund mit ironischem Lächeln, und das nun konnte Wojnitsch durchaus nachvollziehen. Ein Stückchen weiter wies der Bursche stolz auf das Sanatorium des Dr. Bremer. Es war das Gebäude, das Wojnitsch am Abend zuvor gesehen hatte. Jetzt erschien es ihm noch mächtiger, zumal der Nebel fast verflogen war und eine verschwenderische Septembersonne hoch über dem Tal ihr Licht verströmte. Raimund entfernte sich sogleich wieder, nachdem er Wojnitsch an die entsprechende Tür in dem breiten Korridor geführt hatte. Hier wurde Mieczysław von einer Krankenschwester in Empfang genommen, deren Augen von einer roten Schwellung unterstrichen waren. Das kurze, diensthöfliche Lächeln entblößte große, gelb verfärbte Zähne, deren Tönung zur abgeriebenen Vergoldung der Uhr passte, die an einem Kettchen an ihrer Schürze hing. Über der Tasche war ihr Name eingestickt, Sidonia Patek. Ein gutes Weilchen musste Wojnitsch im Wartezimmer verbringen, der Doktor war von seiner Visite noch nicht zurück. So wanderten Wojnitschens Finger zu den Zeitschriften, die für die Patienten ausgelegt waren, doch seine Augen fanden keine Beruhigung darin, es fiel ihm schwer, sich auf die Frakturschrift zu konzentrieren. Zu seinem Erstaunen zog er auch ein polnisches Heftchen hervor, und als er der Muttersprache ansichtig wurde, entspannte sich sein Blick sogleich auf wundersame Weise. Im preußischen Schlesien ist es gelegen, eine Viertelmeile von der tschechischen Grenze entfernt und 11 Meilen südwestlich von Breslau, in einem langen Tale, das sich von Westen nach Osten hinzieht, zwischen dem Riesengebirge und dem Adlergebirge, im Kreise Waldenburg, erstreckt es sich malerisch an der Steine. Das schmucke Dörfchen Görbersdorf, das seit Jahrzehnten schon berühmt ist als Luftkurort für Brustkranke. Görbersdorf liegt 570 Meter über dem Meeresspiegel, in einem Areal, das die medizinische Wissenschaft als frei von Schwindsucht bezeichnet. Die umliegenden Berge erheben sich bis auf 900 Meter. Sie schützen das Dorf und seine Heilstätten vor den Winden, die hier nur mehr abgemildert wehen. In Görbersdorf ist es deshalb so windstill wie in kaum einem anderen Tal. Weiter las er nicht. Doch faltete er die Broschüre zusammen und steckte sie in die Tasche. Nun weckte der Glasschrank seine Aufmerksamkeit. Ein menschlicher Oberkörper war dort zu sehen, aus Holz gefertigt, ohne Kopf, ohne Arme und Beine, Brustkorb und Bauch geöffnet, die inneren Organe waren zu sehen. Verschiedenfarbig bemalt. Voynich trat an den hölzernen Rumpf heran, um die Lunge zu betrachten. Glatt poliert und sauber war sie, glänzend vom Lack. Sie erinnerte an die fleischigen Blütenblätter einer monströsen Blume oder an Pilze, die an einem Baumstamm wachsen. Wie wunderbar sie sich in die Ausdehnung des Brustkorbs fügte. Als hätte ihre luftige Natur sich mit dem Rippenkäfig versöhnt. Aufmerksam betrachtete er das Gebilde, versuchte mit dem Blick dort einzudringen, wo die Lungenspitzen zwischen den anderen Organen verschwanden, die einander vielfarbig überlagerten. Doch er empfand Enttäuschung. Er hätte gehofft, etwas Neues zu erfahren, etwas, das er noch nicht wusste, die Auflösung des Rätsels, warum er krank war und andere nicht. Als er auf seinen Platz zurückkehrte, erfasste ihn die bekannte Unruhe, die stets zu derselben Reaktion führte, einem Schweißausbruch. Er würde sich entkleiden und seinen Körper einem fremden Blick preisgeben müssen. Panik erfasste ihn. Wie würde er vor dem Doktor seine peinliche Malaise verbergen können? Was sollte er sagen, damit all diese für ihn so quälenden Fragen nicht zur Sprache kämen? Wie könnte er sich aus der Affäre ziehen? Er hatte es so oft schon geübt. Als der Doktor ins Wartezimmer gestürmt kam, würdigte er Voynich keines Blickes. Er eilte durch den Raum, dass die Schöße seines weißen Kittels wehten, gab dem Patienten mit der Hand ein Zeichen, er möge sich erheben. Und hurtig, fast im Trab, folgte Voynich dem Doktor in dessen Sprechzimmer, das mit einem riesigen Fenster ausgestattet war. Überall standen Glasschränke, medizinische Geräte und wunderliche Behandlungsstühle. Und Voynich wunderte sich nicht einmal, dass am Schreibtisch des Doktors ein Gewehr lehnte. Groß, sicher kein Jagdgewehr, wohl eher eine Winchester mit herrlich poliertem Kolben. Ohne sich umzudrehen, sagte der Doktor, er solle sich setzen, und derart geschützt durch den Schreibtisch fühlte Voynich sich erleichtert und sicher, als säße er in einem Schützengraben. Er reichte dem Doktor das Empfehlungsschreiben von Professor Sokowowski, doch Semperweis streifte es nur mit dem Blick. Weit mehr interessierte ihn der Körper, der vor ihm saß. Voynich fühlte sich unbehaglich unter diesen Augen, denen er sich ausgesetzt sah. Als nähme der Doktor nicht Mieczysław Voynich wahr, den Patienten aus dem fernen Lemberg, sondern lediglich einen Körper, ein mechanisches Objekt. Als erstes zog er gänzlich ungeniert Voynichens Unterlid nach unten, musterte aufmerksam die Farbe der Bindehaut und den Augapfel. Dann glitt sein Blick vom Kinn zu den Schläfen. Jetzt sollte Voynich den Oberkörper freimachen. Kritisch betrachtete der Doktor den Brustkorb, drückte mit dem Finger auf die Brustwarzen des Patienten. »Unbedeutend vergrößert, vermutlich ähnlich wie die Lymphknoten«, sagte er. »Ist das schon immer so bei Ihnen?«
»Seit ein paar Jahren«, erwiderte Voynich eingeschüchtert.
Der Doktor fasste ihn am Kinn, strich mit dem Finger über die 2 Tage alten, nicht allzu dichten Stoppeln. Gründlich betastete er die Lymphknoten, dann machten sich seine Finger an die Perkussion. Ein hohles Geräusch erzeugten sie auf Voynichens Rücken, als klänge es aus den Tiefen der Erde. Überaus gewissenhaft ging der Doktor vor, Zentimeter für Zentimeter, als wäre er ein Pionier, der eine verborgene Bombe suchte. Dies alles dauerte etwa eine halbe Stunde, bis der Doktor schließlich seufzte und Voynich sagte, er könne sich wieder ankleiden. Noch einmal griff er nach dem Brief, und während er den Patienten über den Metallrand seiner Brille hinweg anblickte, sagte er »Phthisis«. Es klang, als ließe er einen Pfiff ertönen. »Tuberkulosis, Schwindsucht, oder wie man heute modisch zu sagen pflegt, Morbus Koch. Aber das alles wissen Sie ja, junger Mann, nicht wahr?« Voynich, der sein Hemd zuknöpfte, nickte zustimmend mit dem Kopf. »Noch nicht weit fortgeschritten, um ehrlich zu sein. Etwas Kleines noch,
der Keim von etwas. Phthisis bedeutet Zerfall, wissen Sie?
Das Wort Zerfall sprach er mit sichtlichem Vergnügen aus, wobei er besonders das R akzentuierte.
Aber mit dem Zerfall kommen wir hier zurecht.
Ja, die Methode des Dr. Bremer, begann Wojnicz, doch der Doktor erhob sich ungeduldig, fuchtelte mit der erhobenen Hand.
Oh ja, Bremer hatte festgestellt, dass es sinnlos ist, mit der Schwindsucht nach Italien zu fahren. Nur die Bergluft bringt wirkliche Heilung. Eine Luft wie hier. Sie haben es gesehen?
Der Arzt ging zum Fenster, hielt einen gedankenversunkenen Moment lang inne.
Wir befinden uns in einem Talkessel.
Und während er dies sagte, vollzog er übertrieben weit ausholende Bewegungen, als wollte er seinem Zuhörer das besagte Phänomen besonders plastisch vor Augen führen.
Unter uns haben wir einen großen unterirdischen See. Deshalb ist es hier deutlich wärmer. Die Luft ist sauerstoffreich und es gibt kaum Wind. Die hiesige Bevölkerung kannte nie Lungenerkrankungen oder Epidemien. Können Sie das glauben? Niemand ist hier je lungenkrank geworden. Zudem liegt die hiesige Höhe in den Grenzen dessen, was der Heilung zuträglich ist, ohne zugleich den Herzschlag zu beschleunigen, wie es bei Höhenlagen über 900 Meter über dem Meeresspiegel der Fall wäre. Hier wachsen Tannenwälder, sie reichern die Luft mit Ozon an. Und Ozon spielt eine wesentliche Rolle für die Erneuerung des Blutes und des gesamten Organismus. Allein das Atmen schon hält den Zerfall Ihrer jungen Lunge auf. Jeder Atemzug ist heilend. So müssen Sie das sehen. Stellen Sie sich vor, mit jedem Atemzug strömt das reinste Licht in Ihre Lunge.
Der Doktor sah Mieczysław durch seine Brillengläser an, die seine dunklen Augen beunruhigend groß erscheinen ließen.
Und abgesehen davon haben wir auch noch andere Attraktionen. Sie müssen sich nur unterordnen, sich den Kurprinzipien fügen. Fühlen Sie sich wie bei der Armee.
Er ging zum Fenster, deutete mit einer Kopfbewegung auf die Patienten, die im Park spazierten.
Dies sind Ihre Kampfgefährten.
Wojnicz wurde plötzlich klar, dass er diesen Arzt nie mögen würde. Ihm kam der sanfte, gute Professor Sokołowski in den Sinn.
»Das ist mir klar, Herr Doktor«,
erwiderte Wojnicz, der sich die Manschetten seines Hemdes zurechtzog.
»Ich möchte nur wissen, habe ich eine Chance?« »Natürlich haben Sie eine Chance, sonst wären Sie doch nicht hierher gekommen, junger Mann. Ohne das Gefühl, eine Chance zu haben, hätten Sie nicht den Mut aufgebracht zu kommen. Sie hätten weiter dort im Osten an Ihrer Krankheit gelitten. Dort ist die Landschaft flach, nicht wahr?«
Nun sollte Wojnicz einiges Interessante erfahren über den genialen Dr. Bremer, der den Ort Görbersdorf und die gesamte Umgebung gekauft hatte, mit 100 Hektar Wäldern und Ländereien, um ein Sanatorium zu gründen. Sehr früh schon hatte Bremer bei Autopsien und Untersuchungen an lebenden Tuberkulosepatienten herausgefunden, dass ein Missverhältnis zwischen Herz und Lunge vorlag. Bei den Kranken war die Lunge verhältnismäßig groß, das Herz hingegen klein, mit einer dünnen, kraftlos schlaffen Wand. Niemand hatte bis dahin auf den Zusammenhang hingewiesen und niemand war auf den Gedanken gekommen, diese Disproportion der Organe des Brustkorbs mit der Ätiologie der Tuberkulose in Verbindung zu bringen. Dabei lag es auf der Hand, dass ein kleines und schwaches Herz den Blutfluss verlangsamen und damit zu einer chronischen Unterversorgung des Lungengewebes führen musste. Die Folge davon ist die Tuberkulose. Außerdem hatte Bremer die geografische Verteilung im Auftreten der Krankheit studiert, was ihn in seiner Annahme bezüglich der besagten Ätiologie bestärkte. Aus Reiseberichten ging hervor, dass es Orte und Regionen gibt, in denen die Tuberkulose nicht auftritt. Die Hochgebirge in allen Klimazonen, Island, die Färöerinseln, die kirgisischen Steppen.